Ja, ich freue mich, dass ich heute bei euch hier über mein Leben erzählen darf. Ich freue mich natürlich ganz besonders über ganz besondere Gäste aus Thüringen und Freunde, mit denen ich schon viele Jahre zusammen Glauben erlebe. Das ist was Besonderes, wenn man verwurzelt ist und dann zurückblicken darf an viele Menschen, mit denen man das Leben geteilt hat. Ja, erstmal ganz kurz was zu meiner Person. Wie gesagt, ich bin so ein richtiger Plauner, bin mittlerweile seit einem Dreivierteljahr Rentner, bin verheiratet mit einer lieben Frau, die Inke, die hier vorne sitzt. Normalerweise müssten wir ja zusammen dieses Thema halten. Das ist ja nicht nur meine Geschichte, sondern unsere gemeinsame. Also ja, ich sag, machen wir mal. Ja, ich habe 4 Kinder, 8 Enkelkinder, das 9. ist unterwegs, also fruchtbar ist unsere Familie. Und ich habe über 30 Jahre lang einen Verein gegründet und gelebt als Leiter, den CVJMJUE-Verein, wo auch unter anderem hier die Boxenstopp dazugehört und noch eine andere Einrichtung. Also eine offene Arbeit, wo es darum geht, Kinder und Jugendlichen Raum zu geben, aber vor allen Dingen mit dem Ansatz, ihnen etwas von Gott zu erzählen. Ich möchte, bevor ich dann über mein Leben erzähle, eine meiner Leidenschaften, eine ist ja meine Frau, gar keine Frage, aber eine andere Leidenschaft ist natürlich das, dass ich sehr viel schnitze in meinem Leben. Schon als junger Mensch, wenn ich immer mal irgendwelche Dummheiten gemacht habe, habe ich mich zurückgezogen wie der Michel und habe geschnitzt und das ist auch so geblieben. Und ich werde jetzt wieder über die Osterzeit in der Johanneskirche wird es wieder einen Station, Weg geben über die Emmaus-Jünger und das ist einer hier davon, von den Jüngern, die Emmaus-Jünger, die von Jerusalem erst nach Emmaus gehen und dann wieder ganz schnell zurück nach Jerusalem. Einer, der vielleicht der Kleopas. Und noch ein anderes Anliegen, weil mir das zurzeit so wichtig ist. Ich habe einen Freund, der ist in einem Altersheim und das Problem ist, dass er bis jetzt noch keinen ordentlichen Rollstuhl hat. Also es ist so, dass er einen Rollstuhl hat, der für ihn zu klein ist. Und bis jetzt haben die das auch noch nicht auf der Reihe gekriegt, den in einen ordentlichen Rollstuhl zu versorgen. Und ich will das einfach mal als Information weitergeben. Wenn jemand vielleicht einen Rollstuhl hat, der breiter ist als 45 Zentimeter, also er muss breiter sein, und den nicht mehr braucht, kann er sich gerne an mich wenden. So, jetzt würde ich gerne noch beten und dann erzähle ich, was mir so im Leben mit meiner Frau zusammen widerfahren ist. Herr, und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du mich leitest und dass ich die Dinge aus meinem Leben erzähle, die auferbauend, ermutigend sind und uns hineinnehmen in deinen großen Plan, den du für einen jeden hast in unserem Leben, Herr. Amen. Ja, wie kommt man dazu, nach der Wende, also 89, einen Verein zu gründen, diesen eben damals JOE-Verein für Kinder- und Jugendarbeit. 2 Häuser, dann 3 Jugendhäuser zu mieten oder zu kaufen, einen Haufen Angestellte zu haben und das ohne Fachkompetenz auf Spendenbasis zu leben. Am Anfang viel weniger als die Sozialhilfe, finanziell nicht abgesichert zu sein, eine Familie zu gründen, die sich vermehrte, 4 Kinder, Frau, die sich nicht arbeitssuchend meldete, weil sie sagte, sie will ja nicht arbeiten, sondern für die Kinder zu Hause bleiben. Wenn man sowas hört, wird man sagen, sowas macht man doch nicht. Entweder ist man verrückt oder es ist etwas in das Leben hineingekommen, was einen dahin getrieben hat, so einen Weg zu leben. Natürlich hat es mit 3 Dingen zu tun in unserem Leben. Und ich sage in unserem Leben, also in dem Leben nicht nur von mir, sondern von meiner Frau, nämlich einmal mit unserer Hinwendung oder Bekehrung zu Jesus, mit unserer Berufung und mit der Beziehung zu Jesus. Über die 3 Punkte möchte ich heute erzählen. Ich fange damit an mit meiner Bekehrung. Wie gesagt, bin ich in einer Familie aufgewachsen. Meine Eltern hatten eine Bäckerei in Plauen und sie haben echtes Christsein gelebt. Nicht verkrampft, nicht gesetzlich, aber lebendig. Ich kann mich bis heute noch erinnern, dass mein Vater im Wohnzimmer auf seinem Tisch immer die Bibel liegen hatte. Nach seiner Arbeit hat er seine Bibel gelesen und ich habe mir die Hülle aufgehoben von dieser Bibel und habe heute selbst meine Bibel mit dieser Hülle ummantelt, weil es mich daran erinnert an einen Vater, der echtes Christsein lebte. Sie beteten, sie segneten uns und sie waren lebendig im Glauben und aktiv. Das hat mich damals schon bewegt und es war für mich gar keine Frage, dass es Gott geben muss, weil meine Eltern davon überzeugt waren. Aber einmal war das so, wie man kann ja den Glauben der Eltern nicht einfach übernehmen, das wäre ja schön. Das ging nicht so einfach. Und ich habe mich immer danach gesehnt, wie kann man denn wirklich Glauben erfahren? Also etwas zu glauben, was man nicht sieht, was nicht da ist. Ich wollte gern Gott spüren. Ich wollte spüren, dass er irgendwo für mich erfahrbar, erlebbar ist. Das war eine große Sehnsucht meines Lebens. Aber es gab noch eine zweite Sehnsucht. Nein, es gab eigentlich zwei. Das eine war, ich war ein richtiger Rabauke. Also ich habe wirklich richtig viel Blödsinn gemacht. Und ich habe mal in dem Jugendkreis über mein Leben erzählt und auch mal ein bisschen ausführlicher über das, was ich mir alles so geleistet hat. Da hat dann das eine Mädchen danach gesagt, ach Gerd, wenn du wiederkommst, kannst du wieder von deinen Sünden erzählen. Ich dachte, na ja, die kann ja einmal über ihre erzählen, aber das wollte sie auch nicht. Aber da war schon ganz schön viel auf meinem Konto. Und ich merkte, ich bekam diese Schuld nicht los. Sie klebte an meinem Leben, ich bekam es nicht los. Ich betete zwar zu Gott und bittete um Vergebung, aber ich erfuhr nicht die Vergebung. Das war für mich eine Sehnsucht. Wie werde ich davon frei? Und ich hatte eine Sehnsucht nach guten Freunden, denn auf meiner Straße mit den Kumpels, mit denen ich unterwegs war und tüchtige Dinger gedreht habe, ja, wir verführten uns gegenseitig zu den schlimmsten Dingen. Das waren also so Dinge in meinem Leben, die mich bewegten. Das wurde mit einmal schlagartig anders, als ich auf einer Rüstzeit war. Damals nannte man die Freizeit noch Rüstzeiten, weil es ging darum, im Glauben an Jesus zuzurüsten. Und da waren wir in meinem Rüstzeitenheim damals im Erzgebirge in Hermannsdorf. Das war so ein altes Pfarrhaus, wo Pfarrer wohnte mit drin und oben war das ausgebaut. Und unser Pfarrer aus der Paulusgemeinde, Pfarrer Pilz damals, gab sich echt Mühe, uns Kunden und Jugendlichen Glauben zu vermitteln. Aber es war schwer für ihn. Wir machten die Nacht zum Tag. Und da man schon im Grunde genommen jemand hatte vor unserer Tür, eine Mitarbeiterin, die musste vor unserer Tür schlafen, dass wir in der Nacht nicht ausgebüxt sind, sind wir also übers Dach geklettert, über den Dachfirst zu den Mädchen. Damals war das noch so, dass die Jungs zu den Mädchen gegangen sind. Und wir blieben auch oft die ganze Nacht bei den Mädels im Zimmer. Aber das war nicht nur das, sondern es gab noch viele andere Dinge, die dort schief liefen. Und wenn ich mir das heute so überlege, wenn wir dort vom Dach gestürzt wären, wäre der Pfarrer Pilz im Knast gelandet. Dazu gab es damals auch schon einen heißen Sommer, es war Waldbrandstufe. Und das war damals noch üblich, dass man wandern ging. Und unser Pfarrer bettelte darum, dass wir ja nicht rauchen im Wald. Aber ich war ja cool und ich war der Letzte in der Gruppe und ich rauchte natürlich meine Zigarette, bis er das merkte, dass irgendwo dieser Zigarettenrauch nach vorn zog, wo er vorne weglief. Er ließ die ganze Gruppe anhalten und schrie und sagt, wer hat geraucht? Und da sich keiner meldete und ich natürlich schnell meine Kippe unterm Schuh ausgetreten habe, frug er jeden Einzelnen, hast du geraucht? Bis er mich fragte, Gerd, hast du geraucht? Ich habe gesagt, nee, ich habe doch nicht geraucht, Herr Pfarrer. Das gab mir schon ein bisschen einen Stich, weil damals war der Pfarrer für mich noch was Heiliges. Und ich dachte, du hast deine Eltern, deine Freunde, du hast alle schon irgendwie belogen, aber dem Pfarrer, das ist schon nicht so gut. Jedenfalls ging das so auf dieser Freizeit weiter. Und eines Morgens, als wir so in unserem Zimmer saßen, ich mit meinem Kumpel zusammen, kam er rein, ganz wutentbrannt, so kannte ich ihn gar nicht, und sagte, ihr zwei, ihr wollt ja gar nicht zu Jesus gehören, sondern zum Teufel. Das war schon ziemlich hart. Und das traf mich. Und als ich darüber nachdachte, dachte ich, irgendwie hat er recht. Nach dieser Rüstzeit werde ich wohl nicht mehr in die junge Gemeinde gehen. Und da empfand ich, als wenn das so eine Weggabelung war, die ich jetzt einschlage. Und als ich mit meinem Kumpel darüber redete, kamen wir doch auf den Gedanken zu sagen, wir müssen all das, was wir uns geleistet haben, dem Pfarrer erzählen. Wir wussten noch nicht so richtig, was Beichte ist. Keine Ahnung, wir wussten nicht, was der mit uns macht. Jedenfalls ging jeder einzeln damals mit dem Pfarrer Pilz in die dunkle Kirche und erzählte allen Mist und alle Schuld, die wir begangen haben. Aber nicht nur das, sondern das nicht nur, was da auf dieser Rüstzeit passiert ist, sondern was überhaupt alles in meinem Leben an Last war, erzählte ich. Es musste raus. Und dann erlebte ich, wie dieser Pfarrer mir zuhörte, mir im Namen Jesu die Sünden vergab und mich segnete. Und dann passierte etwas schlagartig. Das eine, dass ich eine Leichtigkeit erlebte, eine Befreiung, die war unglaublich. Eine Last fiel von mir ab, von Schuld. Es war ein wunderbares Gefühl. Und weil das so ein starkes Gefühl ist und so eine starke Erfahrung, praktiziere ich das bis heute, dass ich ab und zu einem Seelsorger gehe und Schuld ausspreche und Vergebung empfange, weil das gut ist. Aber es passierte noch ein zweites, nämlich, dass auf einmal Christus in mein Leben gekommen ist, weil ich mich mit meinem Leben ihm anbefohlen habe und gesagt habe, ich will nicht mehr so weiterleben, ich brauche dich, Jesus. Und auf einmal war er in meinem Leben, man könnte sagen, ich hatte wirklich einen Mitlaufen gehabt. Christus war spürbar, erlebbar, erfahrbar. Und auch die dritte Sehnsucht wurde bald wahr, nämlich, dass ich gute Freunde im Glauben fand. Ich fand damals eine geistliche Heimat. Es ist gut, wenn wir Menschen im Glauben geistliche Heimaten haben. Das war damals bei dem Gerhard Rosbach in Jörgetha noch ein Diakon von der alten Sorte, der uns Jüngerschaft vorlebte. Er lehrte uns im Glauben, er hatte mit uns Gemeinschaft, er war unser Seelsorger und er lehrte uns, dass es unser Auftrag ist, die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Dass es Menschen gibt, die Christus brauchen. Er nahm uns mit zu Evangelisationen oder auf den Zeltplatz. Damals gab es auch schon Kirche unterwegs, Zeltplatzmission in Pö und Pürg. Und das waren für uns junge Leute spannende Sachen, vor allen Dingen auf einem Zeltplatz wie in Pürg, wo auch verschiedene vom Rat des Kreises, von der SED ihre Bungalows hatten und uns als Gegner und Feinde sahen. Da gab es Regeln wie Verbot, dass wir im Zelt beten und mehrere andere Dinge, aber wir erlebten immer wieder Gottes Führung. Eine spannende Sache. Und aus dieser Erfahrung heraus wuchs in mir natürlich die Sehnsucht, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Was ist dein Auftrag? Viele bleiben ja in dem Errettetsein und sagen, es ist schön, dass ich errettet bin, aber aus dem Errettetsein muss eigentlich ein Rettersinn sich entwickeln. Und dieser war in uns geboren, nämlich Jesus, wo willst du, dass ich dir diene? Wo willst du, dass ich Reich Gottes baue? Und das ist bei jedem ganz anders. Jeder hat seine andere Berufung oder Aufgabe. Jedenfalls machte ich damals einen ordentlichen Beruf, die Lehre als Polsterer. Und immer wieder ging es mir darum, wo will mich Gott gebrauchen? Und manchmal ist es so, dass man sich auch schnell den Willen Gottes selber zurechtzimmert. Denn ich war damals schon, hatte ich so ein freiwilliges Jahr in Moritzburg gemacht, also in der Diakonausbildung in Moritzburg und habe dort einen Hausmeister gemacht und ich dachte, ich werde Diakon. Und dann fragten mich Leute, ja, wie ist denn dir das klar geworden? Und da habe ich gesagt, ja, wenn mich mein Meister, also dort, wo ich im Grunde genommen meine Lehrausbildung gemacht habe, wenn der mich nicht übernimmt, dann ist das für mich das Zeichen, dass ich Diakon werde. Und ich habe damit auch fest gerechnet, weil ich war ja dort schon mal ein Jahr als Hausmeister und da dachte ich, die werden sie mich schon nehmen. Und ich weiß noch damals, ein guter Freund, der Rainer Händel, seine Frau ist heute auch da, der schenkte mir zu meinem Geburtstag ein Bild aus Holz, das er selber gestaltet hatte. Er hatte mit Lötkolb einen Text hineingeschrieben, der ungefähr so klang: Es ist nicht deine Aufgabe, die Botschaft von den Dächern zu zwitschern, sondern durch dein Leben und Arbeit mein Zeuge zu sein. Hat mich so geärgert, dieses Ding, dass ich es zerbrochen habe und in den Ofen gestellt. Tja, es war aber dann so, dass ich also zur Diakonausbildung nicht zugelassen worden bin. Ja, was macht man dann? Das war für mich natürlich erstmal ein Schock. Ich war darüber ziemlich frustriert. Aber es half alles nichts. Ich musste ja wieder unter Brot und Arbeit. Und ich bin damals in die BGH, für die jungen Leute, die nicht wissen, was das heißt. Damals hieß das Produktionsgenossenschaft des Handwerks. Also ich arbeitete dort wieder als Polsterer. Aber die Sehnsucht, aus meinem Leben was zu machen, war ja nach wie vor da. Und dann wollte ich gern meinen Meister machen. Und ich wollte, da ging es darum, dass man mich delegiert zur Meisterausbildung. Aber da bekam ich den negativen Bescheid, ich bin politisch nicht tragbar, weil der damalige Vorsitzende ein IM war. Tja, was hat nun Gott mit mir vor? Auch diese Türe wurde geschlossen. Ich war nach wie vor ehrenamtlich aktiv in der evangelischen Jugendarbeit. Es hat mir viel Freude gemacht, mit dem Matthias Unger, der heute auch da ist, Rüstzeiten zu machen, unterwegs zu sein mit jungen Leuten. Und ich dachte, wie soll das weitergehen mit mir? Ich war damals in dem engen Mitarbeiterkreis und eines Tages sagte der Matthias, wir brauchen jemanden dringend im freiwilligen Jahr, der uns unterstützt in der evangelischen Jugendarbeit. Da wurde es mir auf einmal ganz heiß im Herz. Da spürte ich auf einmal, ja, da bist du gemeint. Nun wurde ich schon etwas klüger mit diesen Dingen, wie man Gottes Willen erkennt. Ich unterzog dem einen Test. Drei Dinge. Einmal beschäftigte ich mich intensiv mit dem Wort Gottes. Was sagt Gott in seiner Schrift? Sagte mir eine Ermutigung zu. Ich fragte Freunde um Rat und ich betete, Herr, wenn ich das wirklich machen soll, dann muss der Matthias an meiner Tür klingeln und mich darauf konkret ansprechen. Und es hat auch nicht lang gedauert und der Matthias stand vor meiner Tür. Das bedeutete, dass ich dann eingestiegen bin in die Jugendarbeit. Und es war eine bewegende Zeit, denn wir erlebten Erweckung in der DDR. Es war spannend, Jugendevangelisation mit Theo Lehmann, wo viele junge Leute zum Glauben gekommen sind. Wir erlebten die Erfahrung mit dem Heiligen Geist, da war Toronto noch gar nichts dagegen. Was wir erlebten von Dingen, wo Gottes Geist wirkte, es war spannend. Ich erinnere mich noch an einen Segnungsabend. Ich wurde gesegnet mit einem prophetischen Wort oder mit einem geistlichen Bild, dass ich in der Stadt Plauen unterwegs bin, mit der Bibel in der Hand und predige. Zu DDR-Zeiten hätte das bedeutet, wenn ich das gemacht hätte, dass ich mich bald in einer kühlen Zelle wiedergefunden hätte. Das war nicht möglich. Für mich war das ein wunderliches Bild. Ja, es hätte so schön weitergehen können in der Jugendarbeit, aber man hat mich dann doch mit 25 Jahren doch dringend bei den Bausoldaten gebraucht auf der Insel Rügen. Und das war für mich einfach scheiße. Ich dachte, 18 Monate Soldat, da kannst du dich auch einschläfern lassen, das ist vertane Zeit. Ich wurde gesegnet und dieses Wort ist mir nachgegangen, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und es war so. Es war für meinen Glauben eine sehr wertvolle Zeit. Ich durfte viel lernen. Und es war noch ein anderer Bibelvers, der mich da leitete. Und das war mein Konfirmationsspruch, den ich mir damals ja selbst rausgesucht hatte. Steht in Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums an Jesus Christus nicht, weil es eine Kraft Gottes ist für alle, die daran glauben. Zwei Erfahrungen, die ich damit machte. Eine sehr humorvolle. Die eine ist, damals hatte ich ja meine Frau schon gekannt. Sie hat mir etwas Gutes geschenkt, nämlich sie schickte mir ein kleines Bild mit meinem Konfirmationsspruch. Den nahm ich mir mit in meine Schusterei, wo ich arbeitete als Bausoldat und stellte es dort auf. Eines Tages kam die Zivilangestellte, mit der ich zusammenarbeitete, in meine Werkstatt, schaute sich das Bild an und sagte, das ist aber ein schöner Spruch. Ich habe gesagt, ja, das habe ich von meiner Freundin geschickt bekommen. Die heißt wohl Römer. Also wir merken schon, Glaube war damals und eben nicht so aktuell, aber sie war sehr interessiert, was Glauben bedeutete. Und dieser Vers wurde natürlich nochmal in einer ganz anderen Weise herausgefordert, weil auch wenn wir dort viele Christen waren als Bausoldaten, wurde unser Glaube auf die Probe gestellt, weil wir uns nämlich heimlich immer wieder getroffen haben, um in der Kaserne Gottesdienst zu feiern, zu beten regelmäßig. Und Gottesdienstveranstaltungen waren in dieser Kaserne strengstens verboten. Und ich habe das mit anderen zusammen gemacht und geleitet, bis man uns erwischte. Wir wurden bestraft, das bedeutete damals für mich 12 Wochen Ausgangs- und Urlaubssperre. 12 Wochen musste ich in dieser scheiß Kaserne bleiben und verliebt und durfte nicht zu meiner Freundin. Das gefiel mir gar nicht. Und noch dazu sagte der Hauptmann damals, ja, Bausoldat Kempf, wenn Sie so weitermachen, können Sie gerne länger dienen. Und ich wollte keine Minute, keinen Tag länger in dieser Kaserne bleiben. Und da dachte ich, na ja, man muss ja jetzt die letzten Monate nicht noch so verrückt sein und jeden Sonntag Gottesdienst dort anbieten, kannst du auch deinen Glauben so für dich leben. Aber Gottes Geist hat mich nicht in Ruhe gelassen, mit so einem Bibelvers sich des Evangeliums nicht zu schämen. Dem wollte ich doch irgendwo gerecht bleiben. Und dann weiß ich noch bis heute an dieses Osterfest, was wir dort erlebten, kurz vor unserer Entlassung eigentlich, wo wir als ein Teil der Bausoldaten in der Nacht aufgestanden sind, in der Osternacht und uns in den langen Gang der Kompanie gestellt haben und gesungen haben, der Herr ist auferstanden, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ein besseres Osterfest habe ich noch nicht erlebt. Vor allem, als noch der Offizier dazu kam und der wie gebannt stehen blieb. Es hat ihn wahrscheinlich so zutiefst berührt, dass auch nichts nachkam. Wir haben damit gerechnet, dass wir bestraft werden, aber es war Gnade. Wie gesagt, diese Zeit in der Armee hat für mich ganz vieles bewegt. Ich habe viele Wunder erlebt. Es wäre eine Geschichte für sich, dass ein Major für politische Erziehung mir auf Befehl ein Kreuz machen ließ. Dass ich meine Frau lieben oder dass wir beide uns verliebt haben, obwohl wir gar nicht zusammen waren. Auch das geht. Dass ich von einer schweren Krankheit geheilt worden bin durch Gebet und dann vor mindestens 15 Offizieren, Hauptmännern, teilweise von der SED von Berlin, die kamen, Zeugnis gegeben habe von Jesus. Und die haben wirklich ordentlich zugehört. Es war bewegend. Gebetserhörungen, wie gesagt, diese 18 Monate, wo man gedacht hat, das ist schlimm und umsonst, waren für mich eine der tiefsten Erfahrungen des Glaubens. Tja, und dann kam ja bald der Fall der Mauer. Und da muss ich auch noch dran denken, an diesen Gottesdienst, Adventsjugendgottesdienst, da waren schon die großen Demonstrationen. Und ich denke da noch ein bisschen mit Gruseln dran. Ich hatte da die Verantwortung an diesen Gottesdienst und ich sah, wie wir waren damals in der Lutherkirche, die war gerammelte voll mit jungen Leuten, alle waren aufgeheizt, die Stimmung war aufgeheizt und in den Seitenstraßen bei der Lutherkirche standen die Kampfgruppen bereit. Für die, die das nicht wissen, was das ist, Kampfgruppen waren damals Arbeiter aus den Großbetrieben, die wurden ausgebildet an der Waffe, um den Staat zu schützen. Die waren bereit, um uns irgendwie einzukassieren. Gott sei Dank kam es nicht dazu und wir erlebten eine friedliche Revolution. Und viele, die in meinem Alter sind, werden sich noch daran erinnern, was das für eine Aufbruchstimmung war. Was daraus entstanden ist. Auf einmal hatten wir eine Freiheit, Dinge zu tun, die wir vorher nicht durften und nicht konnten. Und da war wieder diese Sehnsucht bei mir, was können wir tun, um gerade Menschen zu erreichen, die Gott nicht kennen in diesem gottlosen Land. Und so haben wir einen Verein gegründet, den JUE-Verein. Also Flucht nach vorn, keine Ahnung, wir machen also mal los und gründeten einen Verein. Und ich denke noch damals an die Heike. Heute heißt sie Heike. Ott, genau. Damals hieß sie noch anders, die arbeitete damals in der Bank, war immer ganz fein angekleidet, kam in unser Team, weil wir dort so Einsätze machten in der Stadt und sagte, du Gerd, wie macht man denn das so offene missionarische Arbeit? Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, aber wir fangen halt mal an. Und es war so, wir hatten kein Konzept, wir hatten wenig Hilfe und wir hatten auch viel Widerstand durch gewisse Leute in der Stadt. Und natürlich aus Glauben zu leben, aus Spenden zu leben, das war schon eine absolute Herausforderung. Eine Familie, die immer größer wurde mit 4 Kindern. Und da erlebten wir aber diese Versorgung von Gott her. In einer Situation erlebe ich mich noch bis heute. Wir wollten im Sommer im Urlaub fahren. Wir fragten uns, wie soll das funktionieren? Und auf einmal waren Briefkasten 1000 D-Mark. Das waren Erfahrungen, die haben uns bewegt. Und vor allem das Krasse, was passierte, dass sich die Prophetie erfüllte. Es war ja dann wirklich so, dass ich mit einer Gruppe von Jugendlichen, damals Tunnel, jetzt der große Einkaufszentrum Tunnel, dort predigte ich auf einmal das Evangelium auf der Straße. Es war möglich und wir erlebten krasse Sachen. Ich denke noch an einen Einsatz zurück. Damals habe ich selber nicht verkündigt, sondern ein anderer Mitarbeiter. Und da kam auf einmal ein anderer Mann dazu und störte diesen Einsatz. Er rannte immer an ihm vorbei und versuchte, die Predigt zu stören. Dann setzte er sich zu den Mädels, die dort mit als Mitarbeiter mit waren, und wurde immer aufdringlicher. Ich bekam das mit. Er erzählte, ich bin auch Christ und Jesus hat auch immer was mit Frauen gehabt. Und ich saß heute mal so krass, es überkam mich irgendwie der Heilige Geist. Ich bin auf ihn zugegangen und ich habe gesagt, du gehörst nicht, du bist kein Christ, du gehörst dem Satan. Und er sagte mir, ja, ich gehöre dem Satan. Und dann beteten wir, bis dieser Mann wegging. Das waren Erfahrungen von Licht und Finsternis. Wir erlebten große Evangelisationsgruppen, die zu uns kamen. Und da war es damals auch schon, dass ich im Zentrum der Stadt junge Leute trafen. Damals waren das noch Punker und Gruftis und eine bunte Gruppe von Jugendlichen. Und wir erlebten auf einmal durch junge Leute, die Evangelium brachten, wie auf einmal geistliche Atmosphäre passierte, Offenheit. Man betete miteinander, da geschah etwas. Schön, wenn das so hätte weitergehen können, aber es ging nicht so weiter. Es kamen Zeiten, wo wir die Jugendlichen nicht mehr erreichten. Es gab Widerstand. Auch in den Mitarbeiterteam gab es Auseinandersetzungen und Spaltung. Es wurde immer schwerer. Und ich hatte es satt. Und wenn ich satt hatte, dann habe ich mich meistens ins Kloster zurückgezogen. Gott sei Dank haben wir in der Nähe ein wunderschönes Kloster in Selbitz. Die Christusbruderschaft, da zog ich mich zurück. Und ich wanderte und redete mit Gott. Und als ich da so über, das war auch im Frühjahr, über den Acker lief, dachte ich, ach Menschenskinder, warum? Da liegt der Stein an Stein in diesem Acker, da kann ja gar nichts wachsen. Das ist ja wie in meinem Leben, da kann doch gar nichts wachsen. Was soll ich denn in dieser offenen Arbeit noch tun? Ich war so richtig verzweifelt in meiner Situation. Und ich schrie das so heraus, dass ich sage, Gott, wenn ich wirklich wüsste, ja Jesus, wenn ich wirklich wüsste, dass ich das weiter tun soll, dass du das von mir da verlangst. Und auf einmal, weil ich ja so im Grübeln war, stand ich vor einem riesen Holzkreuz. War vielleicht so 7 Meter hoch. Es war ein Heimkehrerkreuz. Und ich stand davor und ich spürte auf einmal, dass Jesus zu mir sprach und sagte, Gerd, bist du bereit, dieses Kreuz weiter zu tragen? Und da habe ich unter Tränen gesagt, ja, Herr. Ja, es wurde danach nicht alles besser, aber es wurde langsam, veränderte sich die Situation. Es kamen gute Mitarbeiter dazu. Unsere Arbeit wuchs, da war das Café Schelder, dann kam das Boxenstopp-Gelände dazu, hier drüben das neue, das wir bekamen. Wir haben ein Haus gekauft im Kindertreff Preisebühl. Und es gab Zeiten, da habe ich mal ausgerechnet, dass da in diese Einrichtungen bis zu 50 Kinder und Jugendlichen kamen, denen man jede Woche das Evangelium gesagt hat. Und das war für mich die größte Zeit. Das Evangelium den jungen Leuten und den Kindern. Meine Frau übernahm damals auch die Arbeit im Kindertreff. Auch eine Herausforderung für sie, in den Kindertreff zu leiten. Und es war eine bewegende Zeit, weil vor allen Dingen Kinder und Jugendliche zu uns kamen, die wirklich zu Hause Krieg hatten, wo es schlimm war. Sie kamen schon zum Mittagessen mit dreckigen Klamotten, nicht weil sie hatten nichts anderes. Und die Eltern haben auch keine Zeit gehabt, die Klamotten zu waschen. Mit keinem Essen, sie essen bei uns, sie haben mit uns Schularbeiten gemacht, sie waren im Kindertreff. Es war für sie wie eine zweite Heimat. Viele waren in der Hilfsschule, nicht weil sie dumm sind, sondern weil sie nicht gefordert worden sind. Und das Tolle ist, wir konnten ihnen immer wieder von unserem Glauben erzählen. Und es ist für mich so bewegend, wenn sie erzählt haben, auch wenn manche vielleicht im Heim waren, wir haben abends zu Gott gebetet. Oder alleine am Abend im Bett, ich habe gebetet und gespürt, dass Gott da ist. Es ist nichts Besseres, was wir Kindern und Jugendlichen mitgeben können, als einen Halt in Gott. Ich denke noch an eine Situation im Winter, dass ein Mädchen reinkam in den Kindertreff mit Halbschuhen, die kaputt waren und nass, die Füße eiskalt und blau. Ich habe ihr die Schuhe ausgezogen, Fußbad gemacht, Füße getrocknet, meine Frau hat Socken und Schuhe versorgt und sie ihr gegeben. Und dann guckte mich so ein Kind an mit lächelnden Augen und ich spürte, das ist das, was du Christus tust. Darin begegnest du Christus. Das ist ein Geheimnis, wenn wir das leben. Und das natürlich immer wieder auch in großer Schwachheit, diese Arbeit zu tun. Es hätte so weitergehen können, aber es kam in meinem Leben eine größere Operation auf mich zu, ein Burnout. Und wieder hat es an Geld gefehlt, auch für unsere Finanzierung. Ich war überfordert, Geschäftsführer zu sein und alles andere war überhaupt nicht mein Platz. Und ich musste wieder loslassen und sagen, Herr, du musst das führen und leiten. Ich kann nicht mehr. Und damals schickte auch wieder Gott eine Mitarbeiterin, die Silke Demloh, die schon beim Herrn ist, die sich dafür einsetzte, dass Aufgaben sie übernahm, die ich nicht leisten konnte, die sich dafür einsetzte, dass unsere Finanzierung wieder finanzierte und ich in meinen Begabungen leben durfte. Tja, und nun bin ich seit ein Dreivierteljahr Rentner. Endlich habe ich die Verantwortung los, habe ich damals gesagt. Und ich dachte, es wird ganz leicht sein, das loszulassen, abzugeben in andere Hände. Aber auch das war für mich ein schwerer Weg. Ich habe mir den Anspruch auch gestellt, nicht reinzureden, nicht im Grunde genommen irgendwie da das schlecht zu machen, die Arbeit, wie sie jetzt läuft. Und dennoch war es nicht einfach, mit Enttäuschung und Verletzung fertig zu werden. Das bedeutete auch wieder für mich, ganz loszulassen, bereit zu sein, zu vergeben und zu segnen. Wie gesagt, so ein Weg, den ihr vielleicht ganz anders erlebt habt in eurem Leben, es ist kein leichter Weg, aber es ist ein spannender Weg. Es ist ein Weg, mit Gott unterwegs zu sein. Aber ich komme noch zu einem letzten Punkt und ich denke, das ist ein ganz wichtiger, nämlich diese Begegnung und Beziehung. Natürlich ist es wichtig, dass wir, wenn man in so einer Arbeit ist oder überhaupt im Leben, dass man Menschen hat, die einen darin unterstützen, besonders meine Frau, meine Kinder, Freunde, die Gemeinde, die hinter uns standen im Gebet und in vielen Dingen uns mitfinanziert haben. Aber das Wichtigste war die Beziehung zu Jesus. Heute glaube ich, dass als erstes Jesus unsere innige Beziehung will und alles andere dann schon kommt. Und wenn meine Bekehrung alleine das gewesen wäre, dann würde ich heute hier nicht stehen, sondern es ging immer wieder darum, in aller Not, in aller Herausforderung, Jesus zu suchen, seine Nähe, seine Gegenwart. Und ich durfte das immer wieder erleben, Kraft, Liebe, Trost, Ermutigung, besonders in der Stille. Es bedeutet wirklich, Zeit mit ihm zu verbringen. Nicht nur mal eine Viertelstunde Predigt am Sonntag oder die Losung lesen, sondern wirklich mit dem Herrn Zeit zu verbringen. Besonders hat mich das geprägt und die tiefsten Erfahrungen habe ich mit meinem Herrn gemacht in stillen Tagen. Zurückziehen und die Zeit Gott schenken. Das waren für mich die bewegendsten Zeiten, die ich bis heute erlebe. Durch sein Wort, durch Begegnungen in der Natur, in meinem Inneren, durch Träume, wo er redet, Trost und Ermutigung schenkt. Und dass uns Gott bis heute mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Vielleicht denkst du, naja, das sind nur einzelne Leute, die so erleben, dass Gott mit ihnen redet. Nein, es ist nicht wahr. Wenn Jesus sagt, dass seine Schafe seine Stimme hören, dann stimmt das und dann gilt das für jeden, für dich und für mich. Wenn er uns zusagt, dass er bei uns sein will, alle Tage, dann gilt das für dich und für mich. Natürlich ist es wichtig, dass wir unser Leben ihm anbefehlen, dass wir unser Leben loslassen und ihm vertrauen, dass er der Chef unseres Lebens wird. Dann werden wir auch erleben, dass er uns begegnet. Und ich möchte auch euch Mut machen, sich immer wieder auf das Abenteuer mit Jesus einzulassen, sich ihm zu öffnen, in die Stille zu gehen, vielleicht sich einen geistlichen Begleiter zu suchen oder Einkehrzeiten zu machen. Wir bieten in unserer Gemeinde auch dann ab August wieder einen Verwurzeltkurs an, eine spannende Sache. Mit Menschen unterwegs zu sein und zu erleben, wie Gott redet. Ich möchte noch beten. Herr, und das ist das Bewegende in all den Dingen unseres Lebens, ob Erfolg oder Misserfolg, ob Schweres, ob Zerbruch, begegnest du uns. Und ich möchte das auch erbitten für einen jeden von uns, dass du einen jeden begegnest, weil du es uns versprochen hast. So sei du auch weiter in diesem Abend, mit allen Austausch, mit aller Begegnung. Amen. Amen.